Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar, heute in einem beschleunigten Verfahren mit dem Thema Revisionsentscheidung im Fall Lübcke. Wer sind wir? Ich bin Laura Schneider, ich bin noch Referendarin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin und mache das zusammen mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Das bin ich auch noch, bleibe ich noch. Bin ich noch. Aber ich gehe übermorgen in den Urlaub, wo ich mich schon sehr darauf freue, weil ich dann 3 Wochen lang kein Strafverteidiger bin.
Das ist auch okay.
Sondern mich in ein Land begebe, wo meine juristischen Kenntnisse gegen null gehen. Ich darf nur den Präsidenten, den darf ich, aber den König nicht beleidigen. Ansonsten.
Ja, lass das einfach sein.
Weiß ich nicht, was ich da machen darf.
Findet sich denn.
Wahrscheinlich gelten die in München, auch in München, in Bayern.
Ja, soll der leben. Ich richtig in Erinnerung.
Okay. Was ich nicht beleidigend, sondern sehr, sehr gutheißend finde.
Okay. Gut.
Gut. Erstmal über die eigenen Witze lachen. So geht's los. Laura, was machen wir hier?
Wir reden über Strafrecht, wir reden über Urteile heute zum Beispiel, beziehungsweise über eine Entscheidung reden wir heute. Über einen Beschluss, wir reden über Gesetzesvorhaben, alles, was irgendwie mit Strafrecht zu tun hat. Genau. Wir sind keine Rechtsberatung und wir sind auch keine Vorlesung. Wir machen auch Fehler. Wir freuen uns über eure Kritik. Genau.
Und wenn ihr Rechtsberatung wollt, naja, vielleicht findet ihr einen Rechtsanwalt eures Vertrauens in 3 Wochen und 2 Tagen. Laura, ich soll starten mit einer Revision, aber vielleicht sagst du erstmal 2 Sätze, über was wir genau uns unterhalten und dann erkläre ich, was eine Revision ist.
Genau, also der BGH hat heute entschieden und zwar über die Revision von im Fall Walter Lübcke. Walter Lübcke, Regierungspräsident von Kassel, erschossen 2019, meine ich. Das ist echt schon eine Weile her. Letztes Jahr fielen dort verschiedene Urteile gegen den Hauptangeklagten Stefan E. sowie gegen seinen Mitangeklagten Markus H. Genau, und gegen diese Urteile ist von verschiedenen Seiten, aber da komme ich gleich nochmal drauf, Revision eingelegt worden. Und bevor wir jetzt über den konkreten Fall sprechen, erzählt euch Daniel, was eine Revision ist.
Ganz genau. Also eine Revision, es gibt Rechtsmittel im deutschen Strafrecht und das ist die Revision und die Berufung. Das hat ein bisschen damit zu tun, welchen Weg so etwas annimmt. Man kann in Deutschland grundsätzlich an 2, ausnahmsweise aber auch an einer 3. Stelle angeklagt werden. Das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft kann am Amtsgericht anklagen. Am Amtsgericht ist die Straferwartung bis zu 4 Jahren. Das heißt, die Staatsanwaltschaft sagt, wenn der verurteilt wird, dann soll der ungefähr 4 Jahre oder nicht mehr als 4 Jahre bekommen, klagt sie am Amtsgericht an. Wenn die Straferwartung höher ist als 4 Jahre, klagt sie am Landgericht an. Es gibt dann noch eine Ausnahme. Es gibt nämlich sogenannte Terrorsenate, die ist jetzt technisch nicht ganz einfach, aber bei speziellen Taten, zum Beispiel wenn es um Terrorismus geht, wird direkt am Oberlandesgericht angeklagt. Das sind also die 3 Sachen, wo man Leute anklagen kann. Im Bundesgerichtshof kann man niemanden anklagen.
Wie schade.
Wenn man am Amtsgericht anklagt und dort verurteilt oder freigesprochen wird, also wenn es da losgeht, es gibt auch noch den Strafbefehl, das ist dann davor geschaltet, aber dann ist man am Amtsgericht, dann kann man anschließend sich aussuchen, welches Rechtsmittel man nimmt.
Mal ganz für Doofe, was heißt denn, welches Rechtsmittel man nimmt? Was will ich denn dann machen? Was stört mich?
Genau. Also Rechtsmittel heißt, irgendjemand ist unzufrieden mit dem Ergebnis. Ja. So. Also es gibt ein sogenanntes erstinstanzliches Urteil. Freispruch, Einstellung ist kein Urteil, da gibt es auch kein Rechtsmittel gegen. War nicht so einfach. Also es gibt ein Urteil, ja, das Gericht sagt, ich verurteile Laura zu 100 Tagessätzen a 15 Euro. Oder ich weiß, wäre bei dir ein bisschen mehr. Aber
kurz
oder ich spreche Laura frei. So, und je nachdem, wer durch das, wer durch wer da, wenn, wenn der, wenn der Verurteilte oder die Freigesprochene, wie auch immer, dadurch belastet ist, dann kann diese Person quasi nicht nur quasi ins Rechtsmittel gehen. Rechtsmittel heißt also, ich möchte hier noch eine neue Runde. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Also ich möchte das nicht stehen lassen und ich möchte noch eine Überprüfung dieses Urteils haben. Und da gibt es eine Besonderheit, wenn man nämlich am Amtsgericht angeklagt ist, kann man sich das aussuchen unter bestimmten Bedingungen. Das Amtsgericht ist eine sogenannte Tatsacheninstanz. Das heißt, es wird erstmal festgestellt, was passiert ist. Ne? Wenn, bevor Laura verurteilt wird, kommt nochmal Daniel und wird als Zeuge und wird befragt, Herr Brunkhorst, was haben Sie denn gesehen? So. Und dann sammelt der Richter mit seinen beiden Schöften oder die Richterin mit ihren Schöffinnen die ganzen Tatsachen zusammen und baut daraus ein Urteil, schreibt auf, Laura ist in den Supermarkt gegangen, hat 20 Flaschen Wodka gekauft und das wissen wir, weil der Zeuge Brunkhorst stand daneben und hat gesagt, Mensch, Laura, lass das sein, ja? So, und er hat das hier glaubhaft erzählt. So, das heißt, man stellt fest, was ist passiert und dann stellt das Amtsgericht auch fest, was das für eine Rechtsfolge hat. Nämlich in Supermärkte gehen, 20 Flaschen Wodka einpacken und dann ohne zu bezahlen rausgehen, ist regelmäßig ein Diebstahl. Und wenn man das noch macht, um dauerhaft zum Beispiel dort sich ein was aufzubauen, ein Unternehmen damit, einen Wodka-Versand, den Laura aufbaut, dann ist das gewerbsmäßig, ja, also blöd. Wie ein Job.
Ja.
Ne, wenn Laura jeden Tag in den Supermarkt geht und 20 Flaschen Wodka klaut, um die bei eBay zu verticken, zum Beispiel, das klingt bescheuert, aber das ist tatsächlich ein Geschäftsmodell, nur man macht es nicht bei eBay, sondern man klaut halt hochwertige Alkoholiker und verkauft die an Bars, ja, das ist so einer der Supertricks. So, und das ist eine Tatsachenstand, also erst stellt man fest und anschließend sorgt man für, dann kann man sich überlegen, wenn man dann verurteilt wurde oder freigesprochen wurde, kann sich erstmal immer die Angeklagte, also die Verurteilte überlegen, ist das alles richtig, ich möchte das verändert werden. Und dann gibt es zwei Wege, die einfache wäre die Berufung. Berufung heißt alles von neu, ja, also die ganzen Akten gehen zum Landgericht in dem Fall und dann kann überprüft das Landgericht nicht nur die Rechtsfragen, sondern das Landgericht macht eine komplett neue Verhandlung. Herr Brunkhorst muss wieder hin, wird wieder gefragt, haben Sie gesehen, wie Laura damit 20 Flaschen rausgelaufen ist und so weiter. Ja? So, das ist die Berufung. Das ist eine sogenannte neue Tatsacheninstanz. Man kann aber statt der Berufung am Amtsgericht schon die Revision machen. Und zwar die Revision, eine sogenannte Sprungrevision. Ich erzähle aber einmal ganz kurz, weil es dann einfacher ist, wie der andere Weg ist, dann wird das mit dem Landgericht klar. Wenn man am Landgericht angeklagt wird oder aber am Oberlandesgericht angeklagt wird, dann gibt es nur eine Tatsacheninstanz. Ja? Dann gibt es keine Berufung, sondern es gibt nur die Möglichkeit, einmal, einen Schuss hat man, ja? Man erzählt einmal wird festgestellt, was Sache ist, dann schreibt das Landgericht oder das Oberlandesgericht auf, was passiert ist und das ist, wenn nicht richtig was schief geht, ist das jetzt die Basis. Und wenn man dann mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, dann muss man, oder dann kann man nur Revision einlegen.
Das ist auch ein bisschen unfair,
oder? Und zwar, wenn man am Landgericht war oder am Oberlandesgericht war, bitte?
Das ist auch ein bisschen unfair, ne?
Ja, vor allem, es geht dann, also für 100 Tagesgesetze Schnaps klauen, hast du zwei ja, Tatsachenpflanzen. Genau. Für 20 Leute umbringen, eine.
Ja.
Was heißt, wenn du halt dann in der falschen Schwurgerichtskammer bist? Mein Tipp bleibt, macht keinen in Hannover tot, ja. Gibt bessere Städte.
Ihr könnt es auch ganz sein lassen, das wäre auch ein hilfreicher Tipp.
Ja, das bietet sich aber grundsätzlich, aber wenn ihr es aussuchen könnt, nicht Hannover, nicht Hildesheim und nicht südlich von Frankfurt-Main, ja. Also Bremen ist okay, ja. Aber Hamburg, ja, Berlin, kommt drauf an, welche Ecke, aber nicht südlich von Frankfurt am Main, nicht Hannover, nicht Hildesheim. Bückeburg bietet sich an. Ja, also Spaß beiseite, bringt keine Leute um, tut aber ihr wisst, ja. Ne, aber tatsächlich gibt's halt bessere Schwurgerichtskammern und schlechtere. So, oder besser und schlechter ist natürlich rein subjektiv, es gibt strengere und weniger strenge. So, was bedeutet das? Also, man hat einmal diese Tatsacheninstanz, Oberlandesgericht oder Landgericht und jetzt sagt man, das Urteil stimmt nicht und jetzt kann man Revision einlegen und die legt man immer zum Bundesgerichtshof ein. So. Revision bedeutet jetzt Überprüfung des Urteils auf Rechtsfehler. Wenn ich in der Aussage sage, Laura hat 10 Flaschen Schnaps geklaut und das im Urteil steht, der Zeuge Brunkhorst hat glaubhaft erzählt, Laura hat 100 Flaschen Schnaps geklaut, ja? Mhm. Dann kann man das nicht mehr reparieren, weil das ist kein Rechtsfehler. Ne, wenn die einfach sagen, wir haben etwas falsch, wir verstehen etwas so wie folgt, dann ist das erstmal kein Rechtsfehler. Was ein klassischer Rechtsfehler wäre, wenn die mich fragen, und das schreiben die auf, der Zeuge Brunkhorst hat gesagt, ja, ich habe Laura erkannt, weil Laura ist mit ihrem schwarzen Auto weggefahren, ich kenne dieses schwarze Auto, und dann stellt man an irgendeiner anderen Stelle fest, dass ausweislich der Fahrzeugpapiere Lauras Auto blau ist. Ja?
Ja.
Und dann sagt man, naja, wie der Zeuge Brunkhorst dann gesagt hat, muss das das Fahrzeug sein, weil der Zeuge Brunkhorst hat ja auch gesagt, es ist ein blaues Auto. Es steht aber an anderer Stelle, dass festgestellt wurde, dass ich ein schwarzes Auto gesehen habe. Das geht mit den Gesetzen der Logik nicht. Ja, das wäre ein klassischer Fehler, ein klassischer Aufklärungsfehler, da würde man sagen, nee, das geht so nicht. Ja. Neben dem Urteil, was auf Rechtsfehler überprüft wird, anderes Beispiel, wenn es steht, weil Laura 10 Flaschen Wodka geklaut hat, wird sie jetzt, also die geht da rein und trägt sie einfach raus, wird sie jetzt wegen Vergewaltigung verurteilt. Ja? Also stellt man fest, 10 Flaschen Wodka aus dem Supermarkt tragen zum Betreiben eines besonders guten Schnapsrings, ja, ist halt kein Sexualdelikt, so, aber ja. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht. Man könnte sie jetzt vielleicht nicht wegen Diebstahls verurteilen, sondern verurteilt sie wegen Raubes, ja, weil sie dabei nämlich sehr böse geguckt hat und das ist auch Gewalt, ja. Wer Laura kennt, Laura kann böse gucken, ja, aber das ist keine Gewalt, ja. Außerdem fehlt da noch ein paar andere Sachen so. Aber das wäre zum Beispiel ein Rechtsfehler. Alle solche Rechtsfehler führen dann dazu, dass eine Revision Erfolg haben kann. Die letzte Sache, die man sich noch überlegen oder die man noch zur Revision wissen muss, bevor wir dann zum Amtsgericht zurückkommen, da gibt es nämlich dann noch eine Besonderheit. Der Bundesgerichtshof überprüft immer auf alle Sachfragen, also blaue Autos, schwarze Autos und ist Wodkaflaschen, außer ist das richtig subsumiert worden, also hat man geguckt, was der Sache ist und was am Ende am Recht rauskommt, das ist, überprüft er immer automatisch, sollte man trotzdem aufschreiben. Es gibt dann sogar noch Verfahrensrügen, zum Beispiel, wenn Lauras Verteidigerin beantragt, zum Beweis der Tatsache, dass Laura gar kein schwarzes und auch kein blaues Auto fahren, möchte ich jetzt nochmal irgendeinen Beweis ranziehen, um festzustellen, dass das Auto in Wirklichkeit rot ist, ja. Und das Gericht halt interessiert uns alles nicht. Also wirklich wortwörtlich so, dann muss es halt besonders ablehnen. Ne? Also Beweisantrag nicht verfolgt. Oder aber man stellt fest, es war schon am Landgericht war schon vollkommen klar, Laura steht unter, kann sich nicht selber verteidigen, weil sie leider geistig vollkommen umnachtet ist, ja. Warum auch immer das sein sollte, ist sie nicht, ja. Es ist jetzt sehr dunkel gerade bei Laura, ich sehe sie kaum noch, weil die Sonne ist, nicht untergeht, aber ansonsten ist sie nicht geistig umnachtet. Sondern nur faktisch umnachtet. Das bedeutet dann, da hätte sie einen Verteidiger gebraucht, eine Verteidigerin, und hat sie beantragt, aber man hat ihr keiner hat ihr eine Verteidigung gegeben, einfach zack, weg, solche Sachen, ja. Wenn solche Verfahrensfehler sind, die muss man rügen, dann kann das auch Erfolg haben.
Klassiker ist so. Auch zumindest.
Ergebnis.
Wenn ich kurz mal was dazu sagen darf.
Sicherlich.
zumindest in den Fällen, die ich gerade lernen muss und lerne, Nichterteilung des letzten Wortes. Das dürfte ja jeder bekannt sein, dass der Angeklagte am Ende, ganz am Ende, wenn plädiert wurde, alle ihre Anträge gestellt haben, der Angeklagte das letzte Wort hat. Und wenn der Vorsitzende der muss nichts sagen, aber die Vorsitzende muss ihm das erteilen.
Ja, die Gefahr ist vor allem, dass etwas nicht protokolliert wird, ne?
Genau.
Dass man da so wegkommt so und dann Plädoyer und dann erheben wir uns alle und dann das passt so. Also, das ist die Revision. Kommen wir ganz kurz zurück zum Amtsgericht. Vom Amtsgericht kommt man nicht zum Bundesgerichtshof.
Das ist schade.
Sondern man kommt vom Amtsgericht nur bis zum Oberlandesgericht. Man kann, wenn man am Amtsgericht mit der ersten Instanz nicht zufrieden ist, entweder sagen, wir machen das Ganze nochmal am Landgericht. Oder man kann sagen, die haben hier alles richtig festgestellt, aber das Amtsgericht hat Fehler gemacht, Rechtsfehler, ja. Ich schicke das mit einer sogenannten Sprungrevision direkt zum Oberlandesgericht und sage hier, dieses amtsgerichtliche Verfahren ist falsch. Das ist, diese Sprungrevision vom Amtsgericht ist äußerst, äußerst selten. Ist ungefähr jedes hundertste Rechtsmittel, mal gelernt. Und das dürfte so hinkommen. Das macht Richter auch regelmäßig und Richterinnen wohl einigermaßen nervös, denn für viele Richterinnen und Richter ist es wohl so, wenn die Berufung später was anderes feststellt, dann haben die überhaupt kein Problem damit. Unangenehm ist natürlich, wenn das Oberlandesgericht einen aufschreibt, dass man zu doof ist, ein Urteil zu schreiben, weil das ja das Ergebnis ist, ja. Deswegen gibt es auch noch etwas anderes. Es gibt die sogenannte Sperrberufung, ja. Wenn einer, das kommen wir nämlich nochmal zurück, die Revision kann nicht nur der Verurteilte, der Freigesprochene nicht, sowieso nicht nur der Verurteilte, kann Rechtsmittel einlegen, sondern auch die Staatsanwaltschaft, und zwar sowohl zugunsten als auch zu Lasten des Verurteilten oder Freigesprochenen. Und die Nebenklage kann begrenzt, also das Opfer, ja, oder das vermeintliche Opfer, wie immer gerade die Prozesssituation ist, kann in begrenzten Umfang auch Rechtsmittel einlegen, insbesondere dann, wenn es nicht um eine Strafmaßrevision oder eine Strafmaßberufung geht. Also wenn man sagt, das ist ja schon alles ganz genau richtig, aber für 100 Flaschen Wodka aus dem Rewe schleppen, gibt es jetzt nicht 100 Tagessätze, sondern dreimal lebenslänglich. Ja, also das würde nicht gehen, dreimal lebenslänglich gibt es in Deutschland nicht, ja, es ist auch nur ein Strafmittel der Gag, sondern
heißt lebenslang.
Ja, das sowieso nicht. Also, Mann, wollte ich einen Gag machen, voll selbst verarscht. Also, oder ich sage, es muss 2 Jahre Gefängnis geben, ne? Ohne Bewährung. So. Also, das sind alles Sachen, die einer, die Nebenklage nicht verfolgen kann. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, also Laura wird jetzt verurteilt, weil sie mit einem Messer in den Supermarkt gegangen ist und 3 Leute angepiekst hat und dann Flaschen mitgenommen hat und dann wird sie nur wegen einfachen Diebstahl verurteilt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass das geht. Ich mache mir keine Sorgen, dass Laura Schnaps klaut im Supermarkt, deswegen war dieses Beispiel. So, das ist meine etwas längliche, aber Standard-Erklärung.
Ich wollte gerade sagen, wir wollen kurz was zur Revision erklären, ja. Jetzt sind wir bei 15 Minuten.
Jetzt ist aber ordentlich erklärt.
Gut, okay. Dann mache ich nämlich jetzt mal weiter, was eigentlich passiert ist. Und zwar hat in diesem Fall der BGH ja entschieden. Und folgende Revisionen wurden eingelegt. Das hat LTO, ich packe euch den Link mit rein. Und ich packe euch auch den Link mit rein, der von Phoenix, von der Verkündung. Das ist sehr interessant. Ich habe aber es nicht geschafft, es ganz zu gucken. Aber da kann man sich das, was wir jetzt nur ganz kurz anreißen, weil es ist eine kurze Folge und wir haben beide nicht so viel Zeit, nochmal in
Ruhe. Was wir nicht mehr sagen wollten.
Warum eigentlich nicht? Warum dürfen wir nicht sagen, dass wir nicht so viel Zeit haben? Egal.
Ja, mal leise haben wir gelernt, glaube ich.
Okay.
Schieß los.
So, also, es gab verschiedene RevisionsführerInnen. Die Nebenklage und die Bundesanwaltschaft haben Revision eingelegt gegen den Freispruch. Was denn?
Das ist die Bundesanwaltschaft.
Das ist diejenige, die auf der Seite der Staatsanwaltschaft stand.
Das ist die Staatsanwaltschaft.
Genau.
Auf Bundesebene, so muss man sich vorstellen, ja. Da fehlt halt dieses Bundesstaatsanwaltschaft, ja.
Das stimmt. Die haben Revision eingelegt gegen...
Aber die haben in dem Fall auch angeklagt, weil es Terrorsenat war, ne?
Ja, das Ganze ist am OLG verhandelt worden.
Normalerweise verhandelt nämlich die normale Staatsanwaltschaft von euch zu Hause und nicht die aus Karlsruhe.
Im Regelfall, ja. So, um nochmal jetzt weiterzukommen. Also Nebenklage und Bundesanwaltschaft haben Revision eigentlich gegen den Freispruch von Markus H. bezüglich der Beihilfe zum Mord. Dessen war er angeklagt, ist aber freigesprochen worden. Dann Ahmed I. und die Bundesanwaltschaft. Ahmed I. war ein zusätzliches Opfer, wo ein versuchter Mord angeklagt war durch Stefan E., der dann aber dafür freigesprochen wurde und ja.
Ich glaube, das ist das der Geflüchtete, der mit einem Messer, was dann später bei Stefan E. gefunden wurde.
Ja, oder auch nicht gefunden.
Wer es verletzt wurde.
Ja, genau. Der ist das. Genau, der hat Revision eingelegt und da auch die Bundesanwaltschaft. Dann hat der Hauptangeklagte Stefan E. selbst gegen seine Mordverurteilung eine Revision eingelegt und gesagt, na, ist ja nur Totschlag gewesen. Er ist wegen Mordes verurteilt worden aufgrund der Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe. Und Markus H., der zweite Angeklagte, der ja von dem Hauptvorwurf des Mordes, der Beihilfe zum Mord freigesprochen wurde, wurde aber verurteilt wegen eines Waffendeliktes und auch der hat sich dagegen gewehrt. Also alle waren mit allem unzufrieden. Und BGH hat sich das angeguckt. Es hat am 28.07. eine mündliche Verhandlung am BGH gegeben. Ich meine, das gibt es auch nicht immer.
Das gibt's immer dann, wenn die Staatsanwaltschaft Revision einlegt.
Gut, dass du mich nochmal aufklärst. Ich nehme alles Wissen mit.
Das ist mein Sozius hat das als seine Bestätigung. Mein Sozius ist ein Revisionsspezialist. Falls ihr also mal wegen Mordes verurteilt werdet und damit seid ihr unzufrieden, dann kommt er zu uns. Und wird regelmäßig von anderen Rechtsanwälten beauftragt, dass er mal zum BGH fährt und da ein bisschen parliert mit diesen BGH-Richtern, weil das vielleicht für manche Strafverteidiger eine andere Situation ist, als das, was sie sonst machen. Und da wird er gerne beauftragt und hingeschickt. Und das ist immer dann, also es ist manchmal auch, wenn Verurteilte Revision einlegen und es gilt, aus irgendeinem Grund ist das eine Form von Höflichkeit, wenn die Staatsanwaltschaft das
macht. Weil die ja auch wichtig ist.
Ja, manchmal sind diese Termine aber auch nur 15 Minuten lang.
Gut. Und jetzt hat der BGH heute gesagt, nö, alle Revisionen werden verworfen. OEG, du hast das alles ganz toll gemacht. Insbesondere die jeweiligen Beweiswürdigungen sind richtig gut gelaufen. Damit kann ich es kurz zusammenfassen. Es ist leider, Daniel und ich haben da heute Morgen drüber geschrieben, dass wir darüber sprechen könnten. Es wäre natürlich etwas spektakulärer, hätte der BGH gesagt, Revision ist begründet in einem der Fälle. Dann hätte man nämlich nochmal was damit machen müssen. So ist es jetzt alles durch. Die letzte Instanz ist ausgeschöpft. Mhm. Ja.
Ja, theoretisch besteht allen Betroffenen nochmal eine Verfassungsbeschwerde offen, aber die wäre hier, soweit wir das überblicken, offensichtlich unbegründet. Also fällt mir jetzt nicht so ein. Spannend sind ja die verschiedenen Ideen, die dahinter stecken, ne? Also der Freispruch in Bezug auf diese versuchte Tötung an dem Ahmed I,
ja,
heißt er, glaube ich, ne?
Mhm.
Und ist der Ahmed der Erste, das sieht so ein bisschen aus wie Ahmed.
Ich hab das geschrieben und ich wusste, dass das kommen wird, wenn ich das so schreibe.
Ja, so. Klar, so spannend ist natürlich auch sozusagen, okay, ich habe den halt umgebracht, aber die Mordmerkmale sind halt irgendwie, liegen halt gar nicht wirklich vor. Frage, hat Stefan E. eigentlich auch Sicherheitsverwahrung und besondere Schuldschwere?
Er hat auf jeden Fall Schuldschwere hat er bekommen. Sicherungsverwahrung meine ich nicht. Aber ich.
So, was heißt besondere Schuldschwere? Heißt, dass er nicht nach 15, sondern nach 20 ungefähr, also realistischerweise nach 20 Jahren erst eine Chance hat, einen Antrag dass die Reststrafe seiner lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Boah.
Ja.
Boah. Und dass Markus H. jetzt nicht mal mehr das Waffendelikt. Boah. Kann aber auch sein, bei Markus H., mal um zu überlegen, warum macht er das? Der ist ja auch rausgekommen, ne?
Ja.
So, manchmal legt man auch eine taktische Revision ein. Also manchmal legt man Revision ein, um noch 300 Euro mit zu verdienen, ja? Das soll auch schon in der Geschichte der Revision vorgekommen sein. Oder um zu verhindern, dass es rechtskräftig wird. Kann ja auch sein, manchmal, dass die Mandanten nach dem ersten oder zweiten sagen, pass auf, ist alles okay, aber ich brauche jetzt noch ein halbes Jahr mein Leben zu organisieren. Oder ich möchte noch ein bisschen in Untersuchungshaft bleiben. In Untersuchungshaft kann man nämlich zum Beispiel, kriegt man mehr Geld beim Arbeiten. Ne? Und dann kann man in seiner Zelle schon mal 10 Kilo Kaffee bunkern oder 20 Kilo Tabak. So viel kriegt man wahrscheinlich nicht hin, aber man, ne, das könnte sein, wenn man weiß, man sitzt 5 Jahre drin, dass sich noch ein bisschen Tauschware produziert, indem man erstmal noch mal ein bisschen in Untersuchungshaft sitzt. Oder aber, das könnte hier sein, wenn Markus H. nicht in Revision gegangen wäre, das deswegen rechtskräftig geworden wäre und Stefan E., der Haupttäter, wäre erfolgreich gewesen mit seiner Revision und es wäre nochmal zu einer Tatsachenverhandlung gekommen, dann hätte Markus H. keine Aussageverweigerungsrecht mehr gehabt.
Mhm. Ja, stimmt.
Also als Mittäter musst du immer überlegen, auch wenn ich zufrieden bin, mache ich trotzdem die Revision, wenn der Haupttäter in Anführungsstrichen das macht, damit sollte hier irgendwas schiefgelaufen sein, sagst du, eigentlich will ich damit nichts mehr zu tun haben, aber ich muss verhindern, dass ich im nächsten Aufguss plötzlich als Zeuge zur Verfügung stehe.
Ja.
Und in dem Moment, ne, man hat ein Zeugnisverweigerungsrecht, wenn einem selber Bestrafung droht, wenn aber das eigene Urteil Rechtskraft erreicht hat, dann nicht mehr. Das ist manchmal so eine, bei Ganovenpärchen oder Betrügerpärchen. Ne, da hat man häufig eine Person, die das Ganze antreibt, die andere Person zieht mit, dann geht man vors Amtsgericht. Die eine, sagen wir mal, sie kriegt 6 Monate auf Bewährung oder ein Jahr auf Bewährung, er kriegt 2 Jahre, 3 Monate. Ja? So, jetzt sagt sie, eigentlich bin ich ja ganz zufrieden, muss ich noch die nächste Instanz, ja, Pärchen, ne, dann können die sich verloben, aber wenn die sich aus irgendwelchen Gründen nicht verloben können oder wollen, dann empfiehlt es sich mit in die Berufung zu gehen, ja. Weil sonst natürlich die Gefahr besteht, dass man dann sagt, ja, dann laden wir jetzt ihre Freundin. So, nur gibt's ein paar Tricks, warum Freunde nicht aussagen müssen. Aber da muss man immer drauf aufpassen. Deswegen weiß ich nicht, ob Markus H., das riecht so ein bisschen nach dem, was ich weiß, nach so einer taktischen Revision, hätte ich was gesagt. Und bei E ist klar, der wird nicht 1000 Jahre ins Gefängnis, ne? Das verstehe ich schon irgendwie. Also, so, aus seiner Sicht, das ist nicht zu verstehen. Und dass der Ahmed I. bis in seine Anwälte natürlich wollen, dass der irgendwie auch wieder als Opfer dieses Rechtstouristen anerkannt wird, verstehe ich auch.
Ja. Oh. Ja. Gut. Mehr haben wir dazu gar nicht zu sagen. Kurz und knapp heute. In diesem Sinne.
Wir hören uns in ein paar Tagen, habe ich mir gesagt.
Ja, wir hören uns in ein paar Tagen. Macht's gut.
Ciao.